Das hochliegende Gelände am Checo kannten die Indianer schon seit Jahrhunderten. Es diente ihnen als Lager für Fischer, die bisweilen über Nacht fortblieben, und als Rastplatz bei Fahrten auf den Flüssen. Rachel, Laco und ein weiterer Indianer namens Ten drängten sich unter einem strohgedeckten Schutzdach aneinander und warteten auf das Ende des Unwetters. Das Dach war undicht, und der Wind blies ihnen den Regen von der Seite ins Gesicht. Das Kanu lag zu ihren Füßen. Rachel war bis auf die Haut durchnässt, aber zumindest war das Regenwasser warm. Sie wartete auf ein Boot nach Corumba. Der Wind pfiff durch das Schutzdach. Sie hielt Lacos Hand und sie beteten gemeinsam. Nicht um ihre eigene Sicherheit, sondern um die Gesundheit ihres Freundes Nate. Josh Stafford hatte schon zweimal mit Senor Ruiz telefoniert. Ein Mitarbeiter legte ihm eine zweiseitige Zusammenfassung über Denguefieber vor, die er aus dem Internet gefischt hatte. Denguefieber, las er, ist eine Virusinfektion, die sich in allen tropischen Gebieten der Erde findet. Das erste Anzeichen der Krankheit ist Abgeschlagenheit, darauf folgen rasch starke Kopfschmerzen hinter den Augen sowie leichtes Fieber, das sich bald verstärkt und von Schweißausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen begleitet wird. Während das Fieber steigt, beginnen die Waden- und Rückenmuskeln zu schmerzen. Nachdem alle anderen Symptome aufgetreten sind, zeigt sich ein Hautausschlag. Das Fieber kann durchaus etwa einen Tag aussetzen, kehrt aber gewöhnlich verstärkt zurück. Es gibt weder ein Heilmittel noch einen Impfstoff. Nach einmonatiger Bettruhe und reichlich Flüssigkeitsaufnahme kann der Patient als wiederhergestellt gelten. So verläuft die Krankheit in einem minderschweren Fall. Aber sie kann auch tödlich verlaufen. Ohne dass jemand etwas davon merkte, lief der Tropf um die Mitte des Tages leer. Und es kümmerte sich auch niemand darum. Mehrere Stunden später wurde Nate wach. Sein Kopf fühlte sich leicht an. Er spürte weder Schmerzen noch Fieber. Seine Glieder waren steif, doch er schwitzte nicht. Er fühlte die dicke Binde über den Augen, ertastete das Heftpflaster, das sie hielt, und beschloss nach einigem Überlegen, einmal nachzusehen. Da die Kanüle des Infusionsschlauchs im linken Arm steckte, zupfte er mit den Fingern der rechten Hand am Pflaster. Er hörte Stimmen in einem anderen Zimmer und Schritte auf einem harten Boden. Im Gang gingen Menschen hin und her. Irgendwo in seiner Nähe stöhnte jemand leise vor Schmerzen. Nach einer Weile gelang es ihm, das Heftpflaster von seinen Haaren und seiner Haut zu lösen, wobei er denjenigen verfluchte, der es angebracht hatte. Er klappte die Binde zur Seite, sodass sie ihm über das linke Ohr hing. Das Erste, was er sah, war abblätternde Farbe, ein stumpfes, ausgebleichtes Gelb an der Wand, unmittelbar über ihm. Ein klappriger Ventilator eierte unter der Zimmerdecke. Zwei Füße erregten seine Aufmerksamkeit, zwei alte, knotige, mit Narben übersäte Füße, die von den Zehen bis zur Ferse mit Wunden und Schwielen bedeckt waren. Als er den Kopf ein wenig hob, sah er, dass sie einem verschrumpelten kleinen Mann gehörten, dessen Bett mit dem Fußende fast an seines stieß. Er schien tot zu sein. Das Stöhnen kam von der Wand neben dem Fenster. Der arme Kerl in dem Bett da drüben war ebenso klein und ebenso verschrumpelt. Er saß mit verschränkten Armen und Beinen fast wie zu einer Kugel zusammengerollt mitten im Bett, als wäre er bewusstlos. Sein dritter Zimmergenosse lag in der Nähe der Tür. Mit Ausnahme einer durchnässten Windel war er nackt und sein ganzer Leib war mit offenen, roten Schwären bedeckt. Auch er schien tot zu sein und Nate hoffte im Interesse des Mannes, dass es sich so verhielt. Die Luft war schwer vom Geruch abgestandenen Urins, menschliche Exkremente und antiseptischer Mittel. Krankenschwestern lachten auf dem Gang.